Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Katja. Ich freue mich mega, dass wir heute wieder gemeinsam eine Folge aufnehmen. Katja, hallo.
Ja, hallo Verena, ich freue mich auch. Wir haben ja jetzt wirklich ein paar getrennt aufgenommen und ich glaube, wir laden sie aber gar nicht so hoch. Deshalb für den Hörer macht es vielleicht gar keinen Unterschied. Aber ich freue mich total, dass wir wieder zusammen aufnehmen und schön, dass ihr wieder reinhört und dabei seid und uns regelmäßig folgt. Vielen Dank dafür.
Genau, in der letzten Folge haben wir uns gefragt, ob moderne Psychotherapie noch zeitgemäß ist. Und heute schließt sich eine Folge an. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, ist moderne Medizin noch zeitgemäß? Und es hat sich ja wahnsinnig viel verändert in der Medizin in den letzten 20, 30, 50 Jahren. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage auch für viele Hörer da draußen. Deswegen gebe ich das gleich mal an dich weiter, Katja, weil du hast ja oder arbeitest ja jetzt schon wirklich. Ja, circa 30 Jahre, hätte ich jetzt mal überschlagen, in dem System, oder? Kommt das hin? Und das ist ja schon eine ganze Weile. Von daher, was würdest du sagen, ist die moderne Medizin, so wie wir sie heute leben, noch zeitgemäß?
Jein. Also wenn man
Jein.
so eine Antwort gäbe, wenn es diese Antwort gäbe, würde ich sagen, jein. Und ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, 30 Jahre. Ich glaube sogar, ich arbeite schon noch länger in dem System, weil ich schon als Kind mit meinem Papa immer unterwegs war. Der hat ja als Allgemeinmediziner in der Praxis gearbeitet. Und ich glaube, daher kommt auch viel von den Ideen, Ansichten und Perspektiven, die ich habe. Also ich habe halt wirklich eine andere Medizin kennenlernen dürfen, auch privat, als ich sie dann später im täglichen Alltag erlebt habe. Und ich würde sagen, jein, wenn ich mich entscheiden müsste. Also wenn jemand sagen würde, jein, gibt es nicht, ja oder nein, dann wäre es ein klares Nein. Also ich finde es nicht mehr zeitgemäß. Und dann schließt sich wahrscheinlich die Frage an, warum nicht? Und
Absolut.
ja, und warum nicht? Moderne Medizin ist, also hat sicher ihren Stellenwert und die ist super wertvoll. Wir sind nur irgendwie an einen Punkt gekommen, wo wir immer mehr spezialisieren, immer mehr den Fokus einschränken und immer mehr weggehen von Ganzheitlichkeit und vom Menschen an sich. Und ich glaube, das ist was, was uns an totale Grenzen bringt. Zum einen in Übermedizin, also tatsächlich an manchen Punkten viel, viel, viel mehr zu machen, als vielleicht noch sinnvoll ist. Also da denke ich gerade an Intensivmedizin, an Frühgeborenenversorgung und so. Und aus menschlicher Sicht kann man das verstehen, weil wir Menschen nicht gerne loslassen und weil das auch für jeden, der behandelt, immer ja schon eine krasse Entscheidung ist, auch zu entscheiden, okay, wann endet irgendwie Medizin, wann darf was Neues anfangen? Und da schließt sich halt schon der nächste Punkt an. Wir haben Spiritualität und so den Kontakt zum Ursprung so ein bisschen verloren in der Medizin. Ich glaube, wenn das Einzug nehmen würde, dann würden wir uns vielleicht als Therapeuten manchmal andere Fragen stellen, würden anders mit Menschen sprechen und dann wäre dieser Loslassprozess vielleicht auch ein anderer. Und das würde dann wieder dafür sorgen, dass wir gerade auch, wenn wir um Kosten sprechen, also was unser System kostet, Kosten einsparen würden, weil wir wahrscheinlich mit der Basismedizin, mit Prävention und solchen Sachen wahnsinnig viel Geld einsparen würden. Also gerade jetzt, wo ja die Diskussion wieder losgeht, was gekürzt wird in unserem System, weil kein Geld da ist, auch da würde ich sagen, das stimmt nicht. Das Geld ist da, es wird nur sehr interessant und an interessanten Stellen ausgegeben. Also ich denke da an Zweit-Drittmeinungen, ich denke da an ja, Sachen, was Menschen tun, weil sie Alternativen suchen, weil sie merken, das System unterstützt sie nicht in Gesundheit. Das dann aber so ein bisschen selbstläufermäßig oder vielleicht KI gesteuert dann machen, weil sie was gelesen haben. Und ich glaube, da wird einfach viel Unsinn gemacht, weil eben die moderne Medizin das nicht mehr hergibt. Also mein Papa als Hausarzt, da sind die Menschen hingegangen, haben sich ganzheitlich beraten lassen. Der hat beraten im Bereich Ernährung, Bewegung, der hat geguckt, was braucht der Mensch, der hat immer ganzheitlich geschaut und der hat manchmal weniger gemacht, was zu mehr Ergebnis geführt hat, also im Sinne weniger Medizin, eher Verhaltensänderung, also alles das, was jetzt eher so im Bereich Coaching fällt, was ausgelagert wird von der Medizin, war damals integriert. Und du hast ja gesagt, es hat sich so viel verändert in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren. Ich würde sogar noch weiter zurückgehen und sagen, in den letzten 1000 Jahren, weil die Basis von dem, was Gesundheit ausmacht, ist, glaube ich, wirklich noch viel, viel weiter zurückliegend.
Ja, da steckt ja schon ganz viel drin in dem, was du gerade gesagt hast. Das heißt, zum einen haben wir so ein altes Wissen ein Stück weit verloren, also ein altes Wissen rund um Gesundheit, Gesundhaltung verloren. Zum anderen ist die Medizin ja mittlerweile so, und korrigiere mich, wenn es nicht so ist, jetzt meine Perspektive auch als Patientin, als Angehörige von Patienten, ne, wie ich das erlebt habe, dass die Verantwortung oft beim Mediziner liegt und der Mediziner die Behandlung leitet und die Verantwortung nicht unbedingt beim Patienten liegt im Sinne von, was du gerade angesprochen hast, ne? So Ernährung und all diese Dinge, die wir selber tun können, um gesund zu bleiben, dass wir mittlerweile da mehr zu übergegangen sind, dass die Ärzte Dinge verordnen, seien es jetzt die Blutdrucksenker oder seien es jetzt die Cholesterinsenker, denke ich so an meine Mutter, die das dann irgendwann im Laufe der Zeit bekommen hat. Und es wird schon gesagt, dass Ernährung auch ein wichtiger Punkt ist. Also die Information wird ja weitergegeben. Nur wir wissen ja aus unserer Arbeit, die Umsetzung ist ja nicht ganz so leicht. Also Menschen zu sagen, ernähr dich gesünder, lass mal das Fett weg oder die gesättigten Fettsäuren, das kann man ja machen. Nur die Umsetzung ist ja oft die Schwierigkeit. Und wenn du das so erzählst, wie dein Vater gearbeitet hat, verstehe ich das so, dass er das auch als Mediziner so verstanden hat, dass er die Menschen darin auch begleitet, wie sie das umsetzen, wo sie an Grenzen kommen, was sie machen können. Und würdest du sagen, das ist sowas, was wir heute in der Medizin wenig machen, dass wir als Mediziner auch die Menschen dabei unterstützen, wie sie diese Lebensstilveränderung denn bewerkstelligen können, um ihre Gesundheit zu stärken?
Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass wir es selber nicht wissen, weil du das als Mediziner selber so nicht lernst. Also, ja, ist ja total spannend, wenn du dich mit den Dingen beschäftigst, guckst du ja anders drauf. Und ich habe ja lange im System gearbeitet, mir war das so in der Tiefe gar nicht bewusst, weil man lernt ja Dinge und man weiß viel und das ist ja auch super wichtig. Und bei bestimmten Sachen darfst du ja diesen Input haben. Du gehst ja auch nicht irgendwie, deine Waschmaschine lässt ja auch nicht vom Bäcker reparieren, da gehst du ja auch zum Spezialisten. Das macht ja irgendwie Sinn. Und was wir aber nicht lernen, ist, also wo du gerade angesprochen hast, ne, also du hast Fettsäuren angesprochen, das ist ja nur ein Teil der Ernährung. So dezidiert lernst du das aber gar nicht, sondern es ist eher wirklich so, du lernst Krankheiten, also erstmal lernst du das, den Körper kennen und das System verstehen, dass du eine Basis hast. Dann lernst du Krankheiten kennen und lernst mehr oder weniger auswendig, stilisiert, wie du diese Krankheiten behandelst. Was du wenig lernst ist, und ich glaube, es ändert sich gerade ein bisschen, weil wir gemerkt haben, das hat uns in eine Sackgasse gesteuert. Was wir wenig lernen, ist eben zu gucken, okay, wie hängt es denn alles im großen Ganzen zusammen? Und das, was du angesprochen hast, sowas wie Ernährung, Bewegung, seinen Verstand irgendwie klar zu halten, also wenn man so will, Mindset-Arbeit, fallen halt eher in den Bereich Prävention. Und Prävention ist eben was, was nicht finanziert wird. Warum nicht? Da verdienst du natürlich auch nichts dran, weil wenn du präventiv unterwegs bist, gesund bist, brauchst du keine Medikamente. Das ist so die ideale Vorstellung. Es wird immer mal was geben an Erkrankungen, wo du nicht ohne Medikamente auskommst, aber das ist so das Ideale. Was dabei aber vergessen wird, ist, dass es nach hinten viel sparen würde, weil du natürlich durch Gesundheit ein Gesundheitssystem nicht belastest. Weil wenn du gesund bist, brauchst du eben nicht zig diagnostische Ansätze. Du brauchst nicht zwei, drei Spezialisten. Es ist ja wirklich, wenn du irgendein Symptom hast, habe ich mittlerweile den Eindruck, es ist so, du suchst mit dem Symptom drei, vier Menschen auf, vielleicht aus unterschiedlichen Berufsgruppen, also ne, den Orthopäden, den Chirurgen, den Gynäkologen, den Gastroenterologen, weil du irgendwie Rückenbeschwerden hast. Und dann sagt einer, oh, könnte aber auch vom Bauch, könnte ja auch woanders herkommen. So, dann hast du vier Menschen mit vier Meinungen und ich erlebe das ganz oft, dass Menschen mit mir sprechen und sagen, ich bin jetzt total verwirrt, ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr. Und dann kriegst du auch noch von jedem irgendwas verordnet in seinem Bereich. Und es gab mal, ich weiß nicht, ob es noch gibt, eine coole Liste, wo du halt Medikamente eingeben konntest. Also einfach mal, was du nimmst. Und dann kam raus, wie Nebenwirkungen entstehen, weil die sich eben, wenn du die zu bestimmten Zeiten nimmst, potenzieren oder schwächen. Und dann waren ganz oft die Symptome eben Resultat der Sachen, die du genommen hast, um Symptome verschwinden zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was unser System so verrückt macht. Also dieses, wir sind super modern, wir sind super spezialisiert, wir teilen die kleinsten Organe in Abschnitte auf mittlerweile, nur wir verlieren eben diesen Blick fürs Wesentliche. Und ich bin sicher, man kann da wahnsinnig viel Geld auch für unser System sparen, wenn man das eben anders verteilt. Und ich glaube, dass wir auch im Ergebnis eben zu mehr Gesundheit kommen würden, als das war. Weil es ist ja verrückt, wir entwickeln uns so weiter, wir haben so viel erreicht im Gesundheitssystem. Und trotzdem sind die Menschen kränker als je zuvor, muss
Das
man ja nur mal
stimmt.
Statistiken angucken. Und diejenigen, die sozusagen das Wissen haben, wo Patienten hingehen und von denen sie sich Rat holen, die sind ja auch nicht gesünder. Also auch Ärzte und Therapeuten werden ja immer kränker in einem System, was Spitzenmedizin so nach oben schreibt. Und ich glaube wirklich, dieses Menschlichkeit darf nach oben. Und dann können wir ja die Sachen, die wir haben, nutzen. Und ich glaube, es braucht nicht noch mehr Detail, noch mehr Dinge, sondern wir könnten eher gucken, okay, was kann man an den Basissachen wieder integrieren?
Das heißt, die Dinge, die du angesprochen hast, sind ja zum einen ein ganzheitlicher Blick, der oft fehlt durch diese krassen Spezialisierungen. Die haben ja ihre Berechtigung. Ich sage jetzt mal, wenn jemand zum Beispiel einen Herzfehler hat, dann brauchst du natürlich einen sehr spezialisierten Arzt, der diese Operation durchführt, ne? Der genau weiß, wie man so ein Loch im Herzen jetzt irgendwie verschließen kann. Also in manchen Bereichen sind diese hohen Spezialisierungen ja durchaus sinnvoll. Und in anderen Bereichen, wo es vielleicht eher darum geht, Gesundheit ganzheitlich zu fördern, wo jemand nicht so was ganz Spezielles hat, sondern es geht eher darum, wie man Stress reduziert, wie man chronische Erkrankungen, und das ist ja letztendlich die Masse der Menschen, sage ich mal. Also die wenigsten haben so diese ganz spezialisierten Anliegen durch ihre persönlichen Erkrankungen, die vielleicht sehr speziell sind. Und die meisten in unserer Gesellschaft werden ja krank, weil sie an chronischen Krankheiten erkranken, die viel mit unserem Lebensstil zu tun haben. Und bei all diesen Dingen ist so ein ganzheitlicher Blick halt sehr sinnvoll, weil da geht es um Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, was sich wiederum auf alle Systeme des Körpers, Körper, Psyche, und die hängen alle zusammen, auswirkt. Und dieser ganzheitliche Blick, wenn ich dich richtig verstehe, der fehlt, der wird Medizinern so auch nicht vermittelt, weil es im Studium erstmal ja so eine Basis gibt, aber da geht es viel um Krankheiten und dann spezialisieren sie sich ja in irgendwelchen Bereichen mit ihrer Facharztausbildung. Und das hat ja extrem zugenommen, oder? Nehme ich an. Also, dass man da so krasse Spezialisierungen hat, die hatte man ja ganz früher wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, ich glaube, das hat sich gar nicht so extrem verändert. Und es macht auch Sinn, dass es Spezialisierung gibt, weil du eben, wie du gesagt hast, wenn es dann mal dieses Besondere ist, dann macht es natürlich Sinn, jemanden zu haben, der das wirklich kennt. Weil in der Medizin ist es oft so, also ich habe immer den Standpunkt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Weil die Natur ist einfach wirklich so spannend unterwegs. Also ich sage meinem Patienten auch immer, also wenn es irgendwas ist und das gibt es nicht, das hat bis jetzt nur noch keiner gesehen. Aber es gibt prinzipiell erstmal alles. Das ist schon mal ein Standpunkt, finde ich, den man auch cool einnehmen kann, weil man dann nicht sofort in diesen Schubladen drin ist, sondern sagt, okay, das ist spannend irgendwie so. Und dann wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, wann ist es denn jetzt wirklich Spezialistenwissen, das nötig ist, oder wann kann man denn vielleicht nochmal so Common Sense, also wirklich mal überlegen, was könnte es denn sein? Ich habe witzigerweise gestern so zwei ganz interessante Gespräche geführt. Da haben wir jemanden kennengelernt, der humpelt immer mal. Also wir waren Abendessen und jemand humpelt immer mal zwischendurch, aber nicht immer, sondern immer mal. Und dann sagte sie so, ja, es betraf die Schwester und wir kennen die gut und ja, und die war schon jetzt ganz oft beim Röntgen und ganz viele Untersuchungen sind gemacht worden und keiner findet was, aber was sie immer kriegt, sie soll jetzt immer stärker Schmerzmittel nehmen, weil das wird eher, wenn sie Schmerzen hat, stärker. Und jetzt nimmt sie ganz stark Schmerzmittel und dann geht es auch. Und dann habe ich gedacht, das klingt irgendwie total schräg. Also wenn du im Röntgen nichts findest, Knochen kann es nicht sein. Und sie denken immer, es ist der Knochen. Und dann habe ich so ein paar Sachen nachgefragt und das klingt wie Bandscheibenvorfall und so ein Nerv, der das ist, weil das zieht ein, es schießt ein, es sind ganz bestimmte Art und Weise von Schmerzen. Und dann sagt sie, in die Richtung hat aber noch nie einer gefragt. Also ich bin mal gespannt. Wir wissen jetzt noch nicht, was rauskommt, aber was wir jetzt gesagt haben, weil sie soll zur Physiotherapie ein paar Übungen zu machen. Und das ist eben das Interessante, dass wir dann irgendwie so fokussiert bleiben und eben nicht mehr überlegen, was könnte es denn noch sein. Und ich halte das für ganz normal, weil man sieht ja nur, was man weiß. Und wenn man dann wirklich so in diesem schmalen Fokus bleibt, dann verliert man so ein bisschen den Blick über den Tellerrand. Und deshalb wäre so meine Einladung, also wie du gesagt hast, dieses Ganzheitliche und auch immer davon auszugehen, alles ist möglich. Also wir haben ja auch in unserer Arbeit, wir integrieren es ja auch immer und auch an der Ausbildung, die wir für Ärzte und Therapeuten anbieten werden das ja auch Teile sein. Also zum einen natürlich, wie kann man Coaching in Medizin integrieren, dass es eben von Experten für Experten ist und nicht nur irgendwas, wo man keinen Background Wissen hat. Und zum anderen aber auch mal zu gucken, okay, wie kann man Medizin anders betrachten und was kann man da vielleicht wieder integrieren? Und da ist für mich zum Beispiel Epigenetik. Also ich weiß noch,
Absolut.
als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, ich habe viel sequenziert und dann gab es bestimmte Bereiche in den Genen, also in der DNA, die guckst du dir an, weil die sind relevant. Die anderen, das ist so, sind Introne, das ist Zellschrott, das interessiert uns nicht. Und ich habe immer gedacht, das ist doch total verrückt. Die Natur ist so effizient. Warum
Mhm.
sollte die bei uns den übermäßigen Prozentanteil an Sachen machen, die unnötig sind? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann habe ich mich immer
Ja.
gefragt, sind das nicht vielleicht Teile, die eben zur Verfügung stehen, weißt du, so wie so ein Backup, also wie so ein, das ist Reserve und wenn das andere, und dann kann man das wieder irgendwie Nutze machen. Und das ist ja das,
Ja.
was wir jetzt, was man mittlerweile weiß, dass man eben Gene an- und abschalten kann, dass man Dinge reversibel gestalten kann. Und das war auch was, also weil du ja sagtest, die Medizin hat sich rasant verändert, was vor ein paar Jahren hat man sich die Teile gar nicht angeschaut. Dann hat man
Ja.
irgendwann gemerkt, oh, das ist spannend. Und jetzt fängt man an, damit zu arbeiten. Und ich glaube, das ist super wertvoll in moderner Medizin. Deshalb habe ich das Jein so gesagt. Also ist sie noch zeitgemäß? Ich glaube, in bestimmten Bereichen schon. Ich glaube, sie ist zeitgemäß, wenn wir sie wieder integrieren in altes Wissen. Also quasi altes Wissen, neue Erkenntnisse, weil es gibt, glaube ich, so viel, was wir einfach nicht wissen und verstehen, weil eben es noch keiner
Ja.
untersucht hat. Und das integrieren und mehr in Ganzheitlichkeit und Prävention wieder investieren, dann glaube ich, sind wir auf einem super Weg und dann schließt sich das auch nicht aus. Also dann kannst du moderne Medizin und altes Wissen halt mega verbinden. Und das ist ja so die Vision, die wir haben, was wir immer meinen mit Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen, dass da wirklich eine Verbindung entsteht. Für mich ist es manchmal so ein bisschen wie früher Science und Kirche. Also es
Ja.
durfte nicht zusammen. Und das ist so ein bisschen altes Wissen und moderne Medizin. Das wird so getrennt, als dürfte das nicht
Ja.
sein. Dabei wäre das was, was sich mega potenziert. Und das würde auch bedeuten, bei altem Wissen, dass Spiritualität wieder mehr Zugang findet. Sowas wie, ne, dass Patienten sagen, ich habe ein Gefühl, das tut mir gut, wenn ich das mache und das nicht. Das kannst du manchmal nicht begründen. Ich habe angefangen, ich nehme sowas ernst. Ich fange da nicht an, aber schulmedizinisch wäre das jetzt, sag ich, wissen, dann probieren wir das aus. Und manchmal ist man so erstaunt, was möglich ist, wo jeder gesagt hätte, also spitzenmedizinisch ist das nicht möglich. Menschlich kann man sehr viel erreichen. Und das ist, glaube ich,
Ja.
was mega cool ist, wenn das eben sich wieder mehr verbreitet. Und ich glaube, das hat halt im Sekundären auch den Vorteil, es wird wahnsinnig viel Geld in unserem System sparen.
Ja, da sprichst du ja auch nochmal einen wichtigen Punkt an, den du vorhin auch schon genannt hast, dass ja oft viel gemacht wird, auch weil wir uns vielleicht schwer tun mit dem Loslassen, weil wir so diesen spirituellen Aspekt irgendwie aus unserem Leben weitestgehend gestrichen haben. Also klar gibt es auch in Deutschland noch Menschen, die in die Kirche gehen, aber die Zahlen sind ja stark rückläufig seit langer Zeit und die Kirche ist ja auch nicht gleichzusetzen mit Spiritualität unbedingt. Und eine Frage, die ich dazu habe, weil ich das erlebt habe bei meinem Bonuspapa, als der Krebs hatte, da war schon klar, dass der unheilbar ist, weil er hatte ja schon ganz viele Metastasen und so nach heutiger medizinischer Sicht war eigentlich schon nicht ganz klar kommuniziert, aber für mich so durch die Blume, okay, da kann man letztendlich jetzt nicht mehr viel machen. Und trotzdem wurde aber noch die Immuntherapie zum Beispiel gestartet, nachdem Bestrahlung und nachdem Chemo gelaufen war. Das habe ich zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive nicht nachvollziehen können. Ich verstehe, dass man alles versucht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das vielleicht etwas, was die Medizin so an die Grenzen bringt, weil das sind ja letztendlich Menschen, die die Entscheidung treffen. Und letztendlich stelle ich mir das unheimlich herausfordernd vor, auch einer Familie zu sagen, wir machen jetzt nichts mehr. Also, weil du weißt es ja nie ganz sicher. Du hast deine Statistiken, deine Erfahrungswerte und du kannst es ja nur abschätzen und sagen, okay, ist also meine eine Frage ist, überlässt man das auch den Patienten ein Stück weit, weil ich das tatsächlich nicht weiß. Also vielleicht weißt du das als Ärztin, dass man so sagt, wir glauben, es bringt nichts mehr, aber sie dürfen entscheiden, entweder wir machen das jetzt noch oder wir machen es nicht. Oder macht man wirklich immer alles bis zum, ich sag mal, weißt du, letzten Moment, was man medizinisch kann? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich überlege gerade, weil ich glaube, das ist, hängt halt auch sehr vom Menschen ab, weil du hast ja gesagt, wir sind ja Mediziner, Ärzte und trotzdem sind wir ja Menschen.
Ja.
Und ich glaube, es hängt viel davon ab, wie du eben selber, ja, ich sag mal, unterwegs bist. Man kann sich das total vorstellen. Man will ja nicht die letzte Option verpasst haben. Und dann heißt es, naja gut, wenn man das gemacht hätte, dann wäre vielleicht. Was mir immer hilft, ist so der Gedanke, man weiß es ja sowieso nie. Also man weiß ja
Ja.
sowieso nicht, wie es ausgeht. Und es kann manchmal sein, dass weniger mehr ist. Es kann manchmal sein, ja, dann ist es vielleicht noch die Therapie und die bringt eine Veränderung. Du hast es angesprochen, es sind erstmal alles Statistiken. Und
Ja.
ich habe ja gerade selber gesagt, in der Medizin ist alles möglich. Es wäre ja dann verrückt
Ja.
zu sagen, naja, Statistik sagt, ist eh vorbei, machen wir nichts mehr. Deshalb glaube ich, sind das schon Entscheidungen, die sehr herausfordernd sind zu treffen. Ich habe so mehrere Szenarien im Kopf. Ich habe zum Beispiel so ein Szenario im Kopf, es ist wirklich Intensivstation, du hast schon Beatmung, bist mit Medikamenten wirklich
Am
am
Limit.
absoluten Limit. Und klar, Wunder sind möglich, aber ich meine, wir sprechen jetzt ja hier nicht von Wunderheilung und Auferstehung und solchen Sachen. Das wäre ja Quatsch. Also das ist ja
Ja.
totaler Blödsinn. Das ist ja nie gemeint, wenn wir das sagen. Und es macht ja auch Sinn, dass Menschen Hoffnung haben. Nur die Frage
Ja.
ist wirklich, wann trifft man Entscheidungen? Wenn es dann an dem Punkt ist, dass du eben in der Schicht arbeitest und bloß denkst, oh Gott, bei mir darf aber nichts passieren, weil eben Sterben oder Tod gleichgesetzt ist mit, man hat was falsch
Mit
gemacht, man will noch
Versagen, ja.
mehr, dann wird es herausfordernd. Wenn du aber auf dem Standpunkt stehst, naja, okay, es gibt irgendwie vielleicht wirklich so was Übergeordnetes und Menschen dürfen in Frieden gehen. Dann wäre mein Weg eher der zu gucken, okay, wie kann ich jemanden begleiten, dass der eben wirklich in Anführungszeichen in Frieden gehen kann? Was braucht es vielleicht noch? Es gibt ja diese Berichte, dass Menschen wirklich, wo man sich fragt, Mensch, wieso überleben die das noch? Und dann kommt ein Angehöriger, auf den sie unbewusst irgendwie auf einer Metaebene gesteuert noch gewartet haben. Und dann kommt vielleicht noch der Verwandte aus Australien angereist, ist da, geht aus dem Zimmer und dann ist jemand in Ruhe gegangen. Also wir wissen, glaube ich, über diesen Prozess von Übergang vom Leben zum Sterben einfach zu
Loslassen.
wenig.
Ja.
Und ich glaube, wir dürfen das aber so auch ein bisschen mit in unser Wissen mit integrieren, also auch im Studium mal drüber zu sprechen. Also der Tod ist halt nicht so, worüber man nicht spricht, sondern ist halt Teil des Lebens. Und an bestimmten Punkten darf man eben Entscheidungen treffen. Jetzt hast du angesprochen, wie ist das für Verwandte? Werden die integriert oder Angehörige? Wenn du jetzt Angehörige fragst und denen sagst, naja, also die Prognose ist so und so, wir könnten das noch machen, werden wahrscheinlich die wenigsten Angehörigen sagen, wir machen das nicht mehr, weil bei denen ja auch sowas anspringt, oh Gott, jetzt muss ich das entscheiden. Und wenn ich jetzt sage nein und der stirbt, dann wäre das ist, glaube ich, was ganz Menschliches, was anspringt. Deshalb glaube ich, was man machen darf, immer gemeinsam entscheiden. Also du kannst ja nicht als Arzt besser wissen, was funktioniert und was nicht. Du kannst dein Wissen zur Verfügung stellen und dann gemeinsam überlegen. Und was ich mir angewöhnt habe, dass ich auch bei chronischen Erkrankungen eben die Option bespreche und sage, naja, und Sie kennen Ihre Verwandten vielleicht am besten, was glauben Sie, was denn derjenige entscheiden würde? Bei meinem Papa war das damals so, nachdem der gestorben ist, habe ich gedacht, ja, und wenn du ihn gefragt hättest, willst du jetzt geborgen werden, noch an Beatmungsmaschine, vielleicht mit Schlaganfall und irgendwelchen Komplikationen, wo du nicht mehr dein eigenes Leben bestimmst, hätte der gesagt, weißt du was? Nichts machen. Ja, und als es um die Frage ging vom Berg bergen, hätte der gesagt, auf gar keinen Fall Leben riskieren, hat für mich keine Konsequenz. Also so. Und ich glaube, das sind so Standpunkte, die man aufnehmen kann. Da kann man fast eine neue Folge zu aufnehmen, Spiritualität in der Medizin und wie das vielleicht auch Entscheidungsprozesse verändern würde. Weil ich glaube, wenn du für dich Spiritualität integrierst und zustimmst, dass eben nicht alles gemacht werden muss, weil das nicht immer für den Patienten ist, sondern eben du hast jetzt eine Möglichkeit geschaffen, die kannst du noch anwenden. Wenn sie existiert, ist ein naheliegender Schluss, du nutzt sie auch. Das alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn. Wozu dann mehr forschen, wenn du es nicht anwendest? Die Frage ist aber für mich immer, verlängert man mehr Leiden, verlängert man mehr eben auch Kostenproduktion? Das klingt jetzt hart, aber es ist ja oft so, ne? Dann hast du
Ist ja so,
3 Tage
ja.
verlängert mit viel
Mit viel Kosten.
Medikamenten, mit viel Technik, mit viel Personal. Für den Patienten selber hat es keinen Unterschied gemacht, außer dass er vielleicht sich nicht mehr wehren konnte und sagen konnte, also lasst mich einfach. Und den Angehörigen, klar, den gibt es noch mal vielleicht Zeit in der Verabschiedung, aber die Frage ist, lässt sich das nicht anders steuern? Und Angehörige auch
Ja.
abzuholen, weißt du, denen nicht zu sagen, also dass sie treffen jetzt die Entscheidung, sollen wir es machen oder nicht, sondern wirklich gemeinsam zu sagen, naja, aus medizinischer Sicht wäre das eine Option, aus menschlicher Sicht, wenn sie mich fragen, bist du vielleicht ja auch manchmal an dem Punkt, da sagen, wenn es mein Angehöriger wäre, ich würde es nicht machen. Sich das aber auch zu erlauben, also wirklich zu erlauben, zu sagen, als Arzt gibt es die Möglichkeiten, als Mensch, ich kann es Ihnen nicht sagen, letztendlich treffen Sie die Entscheidung, wenn Sie mich fragen, für mich persönlich würde ich an der Stelle vielleicht sagen, wir finden einen anderen Weg für den Übergang. Aber ich glaube, das ist was eben auch nicht so, also wo die Erlaubnis nicht da ist. Und was es ja gibt, es gibt ja den Bereich der Palliativmedizin, den ich sehr schätze, weil das eben ein Bereich ist, wo du eben so eine Begleitung hast. Also wo eben auch, das habe ich erlebt im Bereich bei den Kindern, wo eben auch mal der Seelsorger dazu kommt, wenn du eben vielleicht eine bestimmte Religion hast, wo dann auch geguckt wird, kommt da jemand noch dazu? Wie
Ja.
kannst du eben diesen Abschied gestalten? Und da, glaube ich, können wir viel lernen. Ja, gerade aus anderen Bereichen, asiatisch, afrikanisch, die gehen anders mit Leben und Tod um. Für die ist das ein natürlicher Prozess. Für die ist das nicht, es darf nicht sein, sondern klar, manchmal zu früh. Nur wenn es dann so ist, dann stimmen sie anders zu. Sie trauern und sie trauern auch laut. Also, das ist keine stille Trauer. Da ist wirklich, wenn man das mal erlebt hat, da ist viel Gefühl. Also in Afrika, Asien eher in Ruhe. Und dann ist aber so ein Prozess des Feierns. Dann wird eben das Leben gefeiert, die Zeit, die man miteinander hatte. Und das ist, glaube ich, was, was wir auch in moderne Medizin, glaube ich, mehr integrieren können. Also macht das Sinn? Aber antwortet es deine Fragen? Weil es waren jetzt
Ja.
unterschiedliche Bereiche, aber ich glaube, das kannst du nicht so klar voneinander trennen.
Nee, das hängt alles zusammen. Und du hast vorhin was gesagt, was ich sehr schön fand an der Stelle, dass wir wieder die Menschlichkeit mehr in den Vordergrund stellen dürfen. Und das vielleicht gar nicht nur in der modernen Medizin, sondern eben auch in unserer Gesellschaft, ne? In dem Miteinander, also auch mit kranken Menschen, auch mit alten Menschen, auch mit Menschen, die sterben, dass dieser Aspekt der Menschlichkeit, sich mit Menschen zu verbinden und dann auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen, und sich diesen, ja, Herausforderungen in Anführungszeichen, die das mit sich bringt, sich damit auseinanderzusetzen, dass das Leben endlich ist, das nicht immer von uns zu schieben, das auch wieder mehr zu integrieren. Und dann sind wir schon ganz anders wahrscheinlich unterwegs in der Gesellschaft, genauso wie dann in der modernen Medizin. Und als du so gesprochen hast, ist mir so bewusst geworden, weil als Nichtmediziner ist man damit einfach nie konfrontiert, an was für ethische Fragen Mediziner auch stoßen. Also, und es ist gerade so diese Weiterentwicklung der modernen Medizin und dieses Hochtechnologisierte wirklich auch mit sich bringt, dass wir an diese ethischen Fragen automatisch stoßen. Das fängt ja schon an, wenn man Mutter wird oder wenn mit Babys irgendwas nicht stimmt, schon im Mutterleib, diese ganzen Untersuchungen, macht man die jetzt, könnte aber auch dazu führen, dass es eine Fehlgeburt auslöst. Wenn man es nicht macht, könnte es aber auch sein, dass das so, und dann ist man immer so dazwischen, ne? Und das, ja, das ist schon auch herausfordernd in unserer Zeit heute. Und vielleicht ist das wirklich das, was unsere Einladung ist, das anzustoßen, da wirklich mehr drüber zu sprechen, das mehr einfließen zu lassen in die Ausbildung, mehr einfließen zu lassen in den beruflichen Alltag von Menschen. Aber was ich in der Medizin, in der Praxis oft erlebt habe als Patientin, ist, dass diese Menschlichkeit manchmal so ein bisschen gefehlt hat. Also das ist mehr so, okay, das ist der Patient, der kriegt jetzt das und dann passiert das und das. Und ich glaube, diesen menschlichen Aspekt wieder reinzubringen, also über Kommunikation, über Fragen, über gemeinsame Entscheidungen treffen, weißt du, so Wissen zur Verfügung stellen und aber nicht, ich entscheide über dich, du machst das jetzt, du machst die Untersuchung, du nimmst die Medikamente, sondern eben auch den anderen mit ins Boot zu holen, weil der hat ja letztendlich die Verantwortung für sein Leben. Das fände ich schon eine ganz große Veränderung in der Medizin.
Ich habe gerade Notizen gemacht, parallel als du gesprochen hast, weil da war total viel drin. Deshalb habe ich gerade so ein bisschen mitgeschrieben.
Ja.
Ich habe einmal einen Moment gehabt, da habe ich total Gänsehaut gekriegt, als du gesprochen hast, als du von der Menschlichkeit gesprochen hast. Und da kam mir so ein Bild tatsächlich, wie eben auch mal so ein Arzt einfach mal die Hand, also ich hatte so ein Bild von so einer älteren Person, wo die Haut auch so, ne, wie so halt ältere Haut ist, wo jemand
Ja.
einfach mal die Hand auf,
Ja.
bei einer Visite zum Beispiel, also wenn du am
Genau.
Patientenbett vorbeigehst, nicht am Bett zu stehen, na klar, kann man sagen, Hygiene und so, aber ganz ehrlich, ich meine, wir können uns die Hände waschen, wir können uns desinfizieren. Ich persönlich stehe ja auf, das ist nochmal ein ganz anderes Feld, aber warum denn nicht mal, weißt du, einfach hingehen und mal die Hand auflegen, während du sprichst,
Ja.
um wieder so auf menschliche Augenhöhe zu kommen. Und manchmal ist vielleicht gerade das, also die Zuwendung, das Gefühl, vielleicht der Schlüssel für Heilung, weißt du, weil
Ja.
Oxytocin ausgeschüttet wird, weil Menschen wahrgenommen werden, ah, okay, da hat jemand Interesse an mir. Hier geht es nicht um meine Krankheit, hier geht es um mich. Und vielleicht würde das sozusagen mehr für Heilung führen, als die nächste Pille zu verordnen. Also auch gerade, ne, so Nervensystem beruhigen,
Absolut.
Schmerzreduktion. Da gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten. Klar, die kosten Zeit gefühlt und das passt nicht in unser System. Aber das ist das eine, also sich wirklich auf diese menschliche Ebene zu begeben. Und das, was du angesprochen hast, ich kann mir das total gut vorstellen. Ich habe das erlebt und ich habe das immer versucht zu ändern, weil es ist so, du bist so getaktet, du hast so viel zu tun, gefühlt. Und dann wartet draußen der Nächste und dann hast du die ewige Schlange und du arbeitest das wie so ein Roboter zum Teil. Und dann mal innezuhalten, zu sagen, ich kann das anders machen. Ich kann das menschlich machen.
Ja.
Also wirklich hinzugehen und zu sagen, ah, da ist eben nicht Patient X, sondern da ist Familie Schmidt. Und die kommen mit dem Anliegen und da, die bringen was mit. Und das ist ein Aspekt, den wir wieder in Medizin integrieren. Wir kriegen vor allem auch ganz andere Informationen. Das ist ja das Lustige. Plötzlich erzählen dir Menschen Sachen, denkst du so, oh gut, dass wir drüber reden, weil das hat ja auch wieder einen Impact auf meine Empfehlung. Ach so, also so Nahrungsergänzungsmittel sind so ein lustiges Stichwort, ja. Also wenn jemand schon High-Dose, ist jetzt ein Beispiel, Vitamin D nimmt als Nahrungsergänzung und du fängst an und hast einen Vitamin D-Spiegel gemessen, der ist aber vielleicht nicht lichtgeschützt ins Labor gegangen und der Spiegel ist total niedrig. Dann kann das unterschiedliche Gründe haben, auch seltene, weil Vitamin D vielleicht nicht wirkt, keine Frage. Dem kann man wieder spitzenmedizinisch nachgehen und das ausschließen. Man kann aber auch erstmal gucken, okay, häufiges ist häufig. In Deutschland, wenn du Huf hörst, ist es eher kein Zebra vom Fenster, sondern das Pferd, was vorbeiläuft. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, warte mal, was kann es denn sein? Gut, dass wir drüber sprechen. Also isolieren, so dosieren schon mit der Höhe. Ich gebe ihnen nicht noch mehr obendrauf, weil kann dann eben schaden. Also wirklich auf dieser menschlichen Ebene kriegst du viel mehr Informationen, auch gerade über psychoemotionale Prozesse, die ja Einfluss haben auf Gesundheit. Die kriegst du nicht mit, wenn du wirkst wie so ein Roboter. Und du hast davon gesprochen, klar gehen die Menschen zum Arzt und denken, der hat das gelernt, der macht mir das jetzt. So ist es ja schon lange nicht mehr. Letztendlich bist du als Patient derjenige, der umsetzt. Die Ärzte, Therapeuten sind nur die, die begleiten dürfen, die ihr Wissen zur Verfügung stellen können und die ihre Empfehlung aussprechen. Dann hast du angesprochen mit diesem Ethischen und das ist ein ganz großer Punkt. Natürlich stehen wir an den Fragen. Und dann habe ich so überlegt, Medizinethik habe ich in meinem Studium nicht drin gehabt. Es gibt das, das weiß ich, Medizinethik, aber das ist meistens ein Wahlfach. Also es ist total spannend, dass die Sachen, wo ich glaube, dass die für moderne Medizin relevant wären, Spiritualität, Medizinethik, das sind Wahlfächer. Da hast du dann die drin, die sich auch dafür interessieren. Das sind wahrscheinlich auch die, die später ganzheitlich unterwegs sind. Die meisten haben eh schon so viel auf dem Zettel und das Physikum, Bauern, erstes Examen, zweites Examen, das ist so viel, dass sie sich denken, ob oh, bloß nicht noch mehr.
Nicht noch
Alles
irgendwas
freiwillig,
anderes.
nicht noch
Ja, und
obendrauf.
vielleicht auch denken, das brauche ich nicht unbedingt, ne? So wichtig ist das nicht.
Ja.
Das kann ich mich
Ja,
später noch
weil du
mit
das nicht
beschäftigen
vermittelt
oder wie,
kriegst.
ja?
Ja.
Weil du
Und
ja
dann hast du
erstmal so
den
ein,
Hippokratischen Eid, weißt du, dann
ja.
führst du den wir ja so nicht mehr schwören wie früher, aber der sagt ja in erster Linie dem Patienten nicht schaden. Mehr sagt er nicht. So, und dann stelle ich mir manchmal die Frage mit dem, was wir manchmal so machen, ist das wirklich so, dass wir dem Patienten nicht mehr schaden? Also wenn du gerade an vielleicht so Übergangsphasen kurz vorm Tod, ist das so? Schaden wir dann nicht mehr, als dass wir was Gutes tun? Das sind total spannende Fragen und ich glaube, das ist was ich mir wünsche, dass das eben Einzug hält in moderne Medizin, die dann wieder irgendwie zeitgemäß ist.
Ja, und zum Schluss vielleicht eben auch, es fällt mir gerade noch ein, diese Verbindung wieder von Körper und Psyche, ne? Das ist ja auch so ein Hauptbestandteil unserer Arbeit, weil wir festgestellt haben in der jeweiligen Praxis, ich als Psychotherapeutin, du als Ärztin, dass man das überhaupt nicht trennen kann in der Praxis. Dass man in der Praxis immer merkt, das hängt alles zusammen. Wenn die Menschen psychisch krank sind, wirkt sich das auch körperlich aus. Wenn sie körperlich krank sind, hat das viel auch mit der Psyche zu tun. Und wenn ich da nicht nachfrage, habe ich nicht das ganze Bild. Dann kriege ich auch nicht ein ganzes Bild zusammen, weil es fehlt ja immer was, ne? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das eine super Ergänzung wäre, wenn man diese Bereiche, wir trennen die ja schon in der Ausbildung so massiv. Du studierst Psychologie oder du studierst Medizin. Da gibt es so gut wie keine Schnittstelle. Wir hatten in unserem Studium unglaublich wenig medizinisches Wissen und dann manche Sachen, die so gar keinen Sinn machen, dass ich dann irgendwie die ganzen Medikamente rauf und runter lernen soll mit Dosierung, aber es nie verordnen kann. Ist so ein bisschen, es ist gut, es zu verstehen, also auch die Wirkmechanismen, aber es sind dann immer so. Es ist dann immer so ein Auswendiglernen, das ist ja in eurem Studium wahrscheinlich genauso, wo man sich manchmal so fragt, ich vergesse das doch eh wieder, wenn ich es nicht anwende, ne? Aber fürs Studium, für die Prüfung musst du es halt einmal lernen. Und das ist im Medizinstudium bestimmt genauso, dass man auch da vielleicht mal hinguckt, dass man das Studium nicht so, ich baller die Leute zu mit Wissen, was sie sowieso wieder zu 80% vergessen, wenn sie es nicht anwenden. Und später spezialisieren sie sich, dann haben sie da ihr spezialisiertes Wissen, dass man das eher ergänzt um solche Fächer, um solche Dinge, die so wichtig sind für die Praxis, bei den Medizinern, die Psychologie, die Kommunikation mit reinzunehmen, Themen wie Spiritualität, weil ihr mehr mit dem Tod konfrontiert seid als wir Psychotherapeuten. Glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt für Mediziner. Und das eben nicht als Wahlfächer zu machen, sondern es in das Studium einfließen zu lassen, wäre ja schon eine große Veränderung, dass man die Heranwachsenden und ja, die Mediziner der Zukunft sozusagen ganz anders aufstellt,
weil sie eben auch in eine andere Medizin kommen als du vor 30 Jahren, ne? Weil es einfach so viel Entwicklung gab und gerade diese ethischen Fragen sicherlich massiv zugenommen haben, weil du einfach so viel mittlerweile tun kannst und immer wieder die Frage ist, und macht es auch Sinn? Nur weil ich es kann, muss ich es ja nicht tun, ne? Dass man
Ja,
da
das
immer
ist der
wieder
Punkt.
abwägt.
Ja.
Ja.
Das ist der Punkt. Früher gab es die Optionen nicht, dann war es
Ja.
insofern einfach, aber wenn du die Option nicht hast, dann stellt sich die Frage nicht.
Ja.
Und deshalb glaube ich, ist es wichtiger denn je, wie du gesagt hast, weißt du,
Glaube ich auch.
das wieder zu integrieren. Und es gibt ja die Zusatzbezeichnung der Psychosomatik, wo ja das
Stimmt
verbunden
ja.
wird und ist. Nur auch da freiwillig. Also was nicht ganz stimmt, also die Internisten haben es, glaube ich, verpflichtend. Und ein Bundesland, von dem weiß ich es jetzt, da ist es auch für die Pädiater jetzt verpflichtend, was ich
Oh, cool.
großartig finde. Ich habe es damals wirklich freiwillig gemacht, weil ich einfach dachte, okay, das ist
Ja, das
meine
ist spannend,
Möglichkeit,
fandest, ne?
ohne jetzt noch irgendwie begleitend Psychotherapie aufbauen zu lernen,
Ja,
wo ich es
das ja
verbinden
auch.
kann, wo ich es integrieren kann. Und das war für mich auch nochmal so ein Game Changer, ein Augenöffner. Und das ist ja unsere Einladung an wirklich,
Total.
warum wir auch die Folge nochmal aufnehmen. Zum einen für alle Gesundheitsinteressierten, mal so den Blick zu stärken und für jemanden, der vielleicht in der Ausbildung von Ärzten und Psychotherapeuten was zu sagen hat, mal zu gucken, okay, wenn es Alternativen gibt, welche wären die? Und wir starten ja jetzt auch eine Coaching-Ausbildung, genau aus dem Grund, weil wir sagen, wir wollen diese Aspekte mit reinbringen. Wir haben ja die Vision, dass es allen besser geht, also den Behandlern, weil denen geht es damit besser, wenn die bestimmte Tools haben. Und auch den Patienten, weil auch die haben, wenn die das vermittelt kriegen, wieder andere Optionen. Und unsere Vision ist wirklich, dass das Einzug hält in die Ausbildung, wirklich schon ins Studium im Idealfall, dass es irgendwann eine anerkannte Ausbildung ist, die man zusätzlich machen darf, schrägstrich vielleicht sogar muss, um eben genau wieder zurückzukommen zu dieser Ganzheitlichkeit. Und deshalb, ich danke dir sehr, dass wir die Folge aufnehmen, weil ich glaube, man könnte da tagelang drüber reden, man könnte da ganze Kurse zu machen, weil das einfach so tiefgreifend ist. Das ist nicht nur oberflächlich betrachtet eine Geschichte. Da hängt ganz viel dran.
Nee. Ja, und als du gerade so gesprochen hast, habe ich gedacht, ne, ich glaube, das ging dir ja auch mal eine Zeit lang so, dass man so denkt, wenn man merkt, es fehlt was. Aber jetzt noch ein Psychologiestudium. Ich meine, wir sind schon sehr ambitioniert als Ärzte, als Therapeuten, aber das sind ja zwei unglaublich lange Ausbildungswege. Wer macht das denn beides, ne? Also letztendlich brauchst du das ja auch nicht. Aber du, dass man so Bausteine aus dem anderen eben hat, wo man weiß, okay, Psyche, was bedeutet das eigentlich? Dass auch Mediziner wissen, du musst nicht Psychologie studiert haben. Da lernst du auch so viel anderen Kram, den du dann nicht brauchst. Aber was schon hilfreich ist, ist zu verstehen, wie ist das mit den unbewussten Gedanken? Warum steuern die uns so? Warum stehen die Menschen sich selber im Weg? Warum empfehle ich denen, die sollen das machen und die machen das nicht? Ne? Weil so funktioniert es ja nicht. Ich kann ja nicht einfach sagen, geh los, mach mehr Sport und dann machen die das. Wäre schön, aber meistens ist ja die Erfahrung, ich sage denen das, die kommen wieder, haben wieder zugenommen, haben nicht mehr Sport gemacht. Was mache ich dann? Wie spreche ich mit denen? Und das sind ja gar nicht so hochkomplexe Dinge. Das ist wirklich einfach nur das Wissen, was dann an der Stelle fehlt, über die Zusammenhänge. Und das ist, finde ich, so schön am Ende des Tages, dass das Problem lösbar ist.
Ja,
Und mit unserer Coaching-Ausbildung ist es schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Und unsere Vision ist, dass es jemand hört, der es auch in die Ausbildung integrieren möchte, weil das wäre mega, wenn sich daran was ändert. Und all die Ärzte und Therapeuten, die jetzt schon da draußen sind und arbeiten, ich glaube, da gibt es viele Kollegen, die sich auch mit der Folge identifizieren können, weil wir haben das in der Praxis ganz oft erlebt, ne? Dass es einfach etwas ist, wo wir an Grenzen stoßen und was aber auch ganz natürlich ist, weil uns einfach wirklich das Wissen fehlt, weil wir diesen ganzheitlichen Blick nicht haben. Ich danke dir auch sehr, vor allem auch, dass du ja auch uns immer wieder, also uns, mir und auch den Zuhörern ja immer wieder Einblicke in den medizinischen Alltag dadurch gewährst, dass du diese Erfahrung hast. Weißt du, wie das in der Medizin ist und wie das auch für viele Mediziner ist und wie herausfordernd auch der Job auf vielen Ebenen ist. Das finde ich immer wahnsinnig wertvoll, weil das kann einfach nur jemand, der in dem System selber arbeitet. Das ist auch schwer, sich von außen da reinzudenken, wie das ist, als Mediziner unterwegs zu sein. Und ich habe wirklich großen Respekt vor deiner Berufsgruppe, weil ich wirklich glaube, man hat eine große Verantwortung und es ist wirklich herausfordernd im Alltag, diese Entscheidung immer wieder zu treffen bei der Taktung, die wir durchs System haben. Und ich wünsche den Kollegen so sehr, dass die Handwerkszeug an die Hand kriegen, dass sie auch selbst gesund bleiben und dass sie den Job lange mit Freude machen. Weil ich glaube, viele Mediziner machen das ja nicht einfach nur, weil sie es irgendwie spannend finden, sondern weil sie am Ende des Tages wirklich den Menschen dienen wollen, weil sie irgendwie wollen, dass sich was verändert. Und das ist ja total schön. Und von daher wünsche ich Ihnen einfach, dass Sie das lange machen können mit Freude und Erfüllung und nicht irgendwann an den Herausforderungen, ja, quasi insofern scheitern, dass sie die Freude verlieren oder vielleicht selber krank werden. Das finde ich einfach, finde ich mega schade. Ja.
Ja, ist schön, dass du das gesagt hast. Ja, danke, danke für die Anerkennung. Ich glaube, das ist wirklich für viele Kollegen so. Und wenn ihr das hört, dann meldet euch bei uns, weil es ist möglich und es ist eine Berufung, wie du gesagt hast. Also man macht das wirklich
Ja,
mit Leidenschaft. Das ist ja auch
das
der
glaube
Grund,
ich auch.
warum man oft über Grenzen geht und warum man oft noch einen draufsetzt. Weil man halt, das ist ein einfach wahnsinnig toller Beruf und es ist einfach
Ja.
so, so schön. Und er hat viel Verantwortung. Und es ist möglich, so wie du gesagt hast, das so zu leben, dass du Verantwortung übernimmst und trotzdem begeistert bleibst, dass du
Ja.
Verantwortung übernimmst und trotzdem deine Lebensqualität und deine Gesundheit in den Fokus packst. Und ja, deshalb machen wir das. Und ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch bitte, bitte wirklich gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht ein Teil der Veränderung im Medizinischen sein dürfen.
Absolut.
Und dann sagen wir bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, Verena.
Ja, vielen Dank dir und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.